Ja, als du erzählt hast, dass Else von uns gegangen ist, habe ich dran gedacht, dass ich gerade heute Morgen mit meiner Frau noch im Büro saß, jeder an seinem Schreibtisch, und dann habe ich zu ihr gesagt, das Leben ist zu kurz. Und damit meinte ich gar nicht so, ich will noch ewig leben, so. Ja. Sondern sie hat mich dann ganz groß angeschaut. Ich sag, das Leben ist zu kurz. Ich finde, wir müssen noch so viel von Gott lernen. Und ich habe das Gefühl, ich habe so wenig von ihm gelernt und da gibt's noch so viel, was er uns beibringen möchte. Das läuft davon. Wir schaffen das gar nicht, alles von ihm zu lernen. Aber ich glaube, Else hat genug gelernt. Sie hat uns ein gutes Zeugnis hinterlassen und gegeben, auf jeden Fall. Ja, ich habe euch ja versprochen, Fortsetzung zu machen vom letzten Mal. Für die, die das letzte Mal nicht da waren, wir hatten im Grunde uns betrachtet, wie der Teufel uns versucht, immer ein Beinchen zu stellen. Ein großes Beinchen. Die Falle des Feindes habe ich das genannt. Und wie Ärgernisse und Verletzungen, die in unseren Leben hineinkommen durch andere, unser Leben mit Jesus beeinflussen. So weit, dass es zum Teil zum Stillstand kommt, in uns, sogar in ganzen Gemeinden, und wir die Gegenwart Gottes wirklich riskieren, wenn wir an diesen Herzenshaltungen festhalten. Ich möchte heute Morgen als erstes einen Vers aus Matthäus in unsere Mitte stellen. Da sagt Jesus selbst in Matthäus 24, Verse 10 bis 13: Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele werden verführt werden. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Es ist eine Tatsache, das, was wir sehen, werden wir auch ernten, oder? Keiner hat Weizen gesät und Äpfel geerntet. Das gibt's leider nicht, ja? Und wenn Jesus hier in Matthäus 24 davon spricht, dass die Liebe erkalten wird, dann meint er damit die Agape-Liebe. Das Griechische kennt ja vier verschiedene Wörter für Liebe und im Neuen Testament kommen zwei besonders häufig vor. Das ist Philio und das ist Agape. Und Philio beschreibt die Liebe unter Freunden, so wie sie zwischen dir und mir vielleicht zu finden ist oder zwischen anderen von euch oder so. Und dieses Philio ist eine Liebe, die auf Gefühle aufbaut. Mein bester Freund. So, ja. Sie ist aber auch eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. So, gib mir und ich geb dir. So, eine Hand wäscht die andere, wie wir so sagen. Wenn du freundlich zu mir bist, bin ich's auch. Ja? Und das ist Philio. Und ganz im Gegensatz dazu ist Agape. Das ist die Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat. Das ist die Liebe von Gott, die nur Gott geben kann. Es ist die gleiche Liebe, die uns Jesus mit verschwenderischer Großzügigkeit gibt. Wunderbar, wunderbar. Und diese Liebe ist im Gegensatz zu Philio bedingungslos. Sie schaut nicht, wie verhältst du dich jetzt so gerade? Wie bist du drauf? Kann ich dich lieben? Nee, heute lieber nicht. Ja, sondern sie ist absolut unabhängig vom Verhalten und sie ist auch nicht darauf angewiesen, dass sie erwidert wird. Ja, sie ist sogar noch größer. Sie gibt sich auch dann, wenn sie abgelehnt wird. Hammer, ne? Solche Liebe. Finde ich irre, fantastisch, ja. Und wenn wir jetzt hier Matthäus 24 lesen, dass die Liebe in vielen von uns erkalten wird, dann bedeutet das, wenn hier im Urtext Agape steht, dass die Agape erkalten wird, und die Agape ist ja ausgegossen in uns Christen. Das heißt, die Liebe wird in vielen von uns Christen erkalten. Wenn sie in der Welt erkaltet, okay, ist halt so. Aber das Erschreckende ist, dass hier wirklich zum Ausdruck kommt, dass die Liebe in vielen Christen erkalten wird. Bedrückt mich ziemlich. Bist du? Vielleicht hast du in deinem Leben einer Person, die dir nahe steht, immer wieder versucht, alles zu tun, um ihr zu zeigen, dass du sie magst. Ja, vielleicht sogar, dass du sie liebst. Aber du hast nie irgendetwas wiederbekommen. Dieses Filio, diese menschliche Liebe, die ist darauf angewiesen, wieder etwas zu bekommen. Und wenn du jemand deine Liebe zeigst und zeigst und zeigst und nichts wiederbekommst, irgendwann hast du satt. Ist es so? Vielleicht ging's dann weiter. Über Jahre hast du deine Liebe gesät, Filio gesät, hast nichts wiederbekommen und irgendwann schlägt Liebe in Hass um. Wenn ich den schon sehe, was habe ich in den investiert und nie habe ich was wiedergekriegt. Und aus Hass wird Bitterkeit und Bitterkeit, sagt uns die Bibel, ist die Wurzel allen Übels. Man fängt an, den anderen als erst aus dem Weg zu gehen. Dann wird's schlimmer. Man fängt an, über den anderen zu reden. Dann wird's schlimmer. Man fängt vielleicht sogar an, über den anderen schlecht zu reden. Dabei ist es uns oft gar nicht bewusst, dass wir uns so gegenüber den Menschen verhalten. Und anderen ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass sie sich so gegenüber uns verhalten haben, dass da ein Lebensmuster ist. Und jetzt ist die Geschichte, solange wir in Filio bleiben, bleiben wir in dieser Abhängigkeit, ich kann nur lieben, wenn ich was wiederkriege. Wir müssen also hineinwachsen in Agape, dass wir lieben können, auch wenn wir nichts wiederkriegen. So, spätestens an dieser Stelle müsste ich jetzt meinen Laptop zumachen, müsste rausgehen und sagen, schaffe ich nicht. Geht eh nicht. Tschüss, lass uns Suppe essen und fröhlich sein und fertig. Ja, sorry, aber entdeckst du dich, dass es klappt bei dir, ich bei mir? Siehst du eigentlich gar nicht. Und das Einzige, was ich rufen kann, ist, Jesus, hilf doch, Agape zu leben, Agape weiterzugeben. Ein Ehepaar kam in die Seelsorge. Das waren zwei, die haben sich wirklich geliebt. Und obwohl sie sich so geliebt haben und wirklich Christen waren und miteinander gehen wollten, haben sie sich immer verletzt. Und Eva, die Frau, war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, denn es war einfach so, sie war so etwas von überempfindlich. Man sagt mimosenhaft oder so. Ja? Und wenn man dann irgendwas gesagt hat oder irgendetwas getan hat, dann hat Eva dicht gemacht und hat den Mund gehalten und hat gar nichts mehr gesagt. Und keiner wusste, woran man mit ihr ist. Und wenn man dann noch weiter gebohrt hat, ist sie explodiert. Und sie war viel in Seelsorge schon gewesen. Und alle haben ihr gesagt, ja, du hast ja schwere Zeiten in deinem Leben durchgemacht. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Wir geben dir jetzt einen Rat, vergiss mal, was da hinten ist und streck dich da vorne aus und schau mal, dass dein Leben nach vorne gerichtet anders wird. Manchmal geben auch Pastoren, Gemeindeleiter, Diener oder sonst was falsche Ratschläge. Für Eva war das der falsche Ratschlag. Denn es ging jetzt nicht darum, etwas in ihrem Leben zu verändern, sich bisschen mehr zusammenzureißen, ihrem Mann gegenüber ein bisschen Vilio weiterzugeben, sondern es ging daran, dass in ihr ein Lebensmuster war, das sie beeinflusst hat. Und jetzt ging es darum, was war da? Wie kann sie das durchbrechen? Und dann kam sie an einen Seelsorger, der sehr, sehr weise war. Der hat gesagt, nee, vergiss nicht mal, was dir an Schmerzen zugefügt worden ist. Lass uns doch mal schauen, wie das war, als dir Schmerzen zugefügt worden sind. Und dann ist er Stück für Stück mit ihr wie ein Psychologe an die einzelnen Punkte gegangen und sie haben jeden einzelnen Punkt vor Gott gebracht. Und eines Tages fängt Eva im Gebet an, wie ein kleines Mädchen zu sprechen.
Papa, Papa, du hast gesehen, dass ich das nicht wollte. Ich wollte mich bedanken, ich konnte es nicht.
Wie ein kleines Mädchen. Was war passiert? Eva war immer schon ein sehr schüchternes, zurückgezogenes Mädchen gewesen. Und als sie 4 Jahre alt war, ist sie mit ihren Eltern Oma besuchen gegangen. Und Oma hatte für die Puppe so eine kleine süße Decke gehäkelt und wollte ihr die Decke schenken. Und sie wollte die Decke so gerne haben. Und Mama und Papa wollen ihre Kinder gut erzogen. Jetzt sag's aber auch Danke, ne? Aber Eva war so schüchtern, dass sie dieses Wort Danke nicht rausgebracht hat. Und da war die Decke. Und da war Mama. Danke. Und da war die Schwester, die Kleine, die wollte die Decke auch so gerne haben. Und irgendwann sagt Mama, wenn du jetzt nicht Danke sagst, kriegt die Decke deine Schwester. Und dieses Ereignis mit 4 Jahren hat etwas ausgelöst in ihrem ganzen Leben. Fest verwurzelt. Und sie ist bitter gegenüber Oma geworden und gegen den Eltern und gegen ihrer Schwester. Und diese Bitterkeit hat sich weiter und weiter und weiter in ihrem Leben ausgebreitet. In ihre Ehe hinein und alles. Diese Eltern haben ihrer Eva keine Agape gegeben. Sie haben mir Filio gegeben. Du kriegst was? Bedankst dich auch bitte schön dafür.
Natürlich ist es richtig, dass sich Kinder bedanken. Aber viel wichtiger ist, dass wir einander lieben mit der Liebe, die Gott uns geliebt hat. Matthäus 5, Vers 44 sagt, ich sage aber euch, liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Warum sollen wir das denn tun? Da kommt ja gleich die Erklärung, damit ihr Söhne, und ich sage jetzt Klammer auf, und Töchter eures Vaters im Himmel seid. Denn er, Agape, lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Ja, wie krass ist das denn? Gott sagt nicht, nee, pass mal auf, da regnet's und da scheint die Sonne. Nein, er liebt uns alle so, wie wir sind, Gerechte und Ungerechte. Und Paulus sagt in Philippern im 2. Kapitel in Vers 3, tut nichts. Unterstreichen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Oh, wärst doch im Bett geblieben und nicht hergekommen, ne? Ja, so ist das manchmal, so ist das manchmal. Ich frage mich, warum lebe ich nicht nach diesen Geboten der Liebe? Warum fällt es mir so leicht, andere zu verletzen, anstatt dass ich mein Leben für sie hingebe? Warum? Jesus sagt, liebe, auch wenn du hintergangen wirst. Lass diese Bitterkeit in dir nicht aufstehen, nicht wachsen. Ich hab's euch das letzte Mal gesagt, dass Jesus selbst gesagt hat, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse in unser Leben kommen. Das ist unmöglich. Die Frage ist nur, wie reagiere ich darauf, als Jesus ungerecht behandelt worden ist? Dann hat er es keinem nach Heim gezahlt. Selbst als der Petrus, zack, dich verteidige ich, Schwert raus, Ohr ab. Ja? Sagt, hey, Petrus, machen wir nicht. Nimm das Ohr und halt's wieder an. Die, die ihn verhaften worden sind, werden von Jesus geheilt. Hammer. Er zahlte es nicht mit gleicher Münze heim. Im Gegenteil, das letzte Wort, das er mit eines der letzten Worte, das er am Kreuz gesagt ist, ist, Vater, vergib. Und dann sucht er noch einen Grund für uns, weshalb der Papa vergeben soll. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Erster Petrus 2, 21 bis 23. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Und da sind wir an dem Punkt. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir die Dinge, die in unserem Leben Ärgernisse, Verletzungen hervorrufen, Gott abgeben und sagen, Gott, das hat wehgetan. Magst dich drum kümmern? Magst dich drum kümmern? Und dann nimmt er dich in den Arm und sagt, mein Kind, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich bei dir drum, dass deine Verletzung nicht zur Bitterkeit wird. Ich kümmere mich beim anderen drum, dass er aufhört, andere zu verletzen. Aber gib's mir ab. Wisst ihr, wie oft singen wir, mein Herr, mein Gott? Wie oft kommt das über unsere Lippen? Aber wenn's drauf ankommt, versuchen wir selbst zu richten. Dann ist er nicht Herr und Gott. Dann sind's wir, die über andere urteilen, die uns erheben oder sonst was. Wenn wir das richtig betrachten, dann merken wir, es ist eine wirklich ernstzunehmende Sünde, gekränkt zu sein.
Ich habe immer gedacht, ich darf das Opfer sein. Und in all dem Schmollen, was man mir Böses angetan hat. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt der Rache.
Hallo! Die Bibel sagt ganz was anderes.
Josef war Jakobs 11. Sohn. Wissen wir. Und wir wissen auch, dass er der erste Sohn von der Rahel war. Ihr kennt die Geschichte. Die Rahel war ein echt tolles Mädel. Und der Josef hat nur Augen für die Rahel gehabt. Ist ja logisch, ja? Ja, so ein schönes Mädel, junger Mann. Und der Vater von der Rahel, der war geizig. Und er hat gesagt, du musst schon 7 Jahre arbeiten, wenn du meine Tochter willst. Ja, wer verliebt ist, arbeitet 7 Jahre, oder? Ja. So, und dann, Schwiegervater, legt sie die Falsche ins Hochzeitsbett. Die andere Schwester, die war nicht so schön. Die hat geschielt und alles, sagte uns die Bibel. Ja. Morgens, ja, wacht er auf, reibt sich die Augen, was soll denn das? Ja.
Dann war es auch so, hat er nochmal gearbeitet, 7 Jahre. Er hat 14 Jahre für seine Traumfrau geschuftet. Dann hat er sie. Und dann passiert was, die ist unfruchtbar. In der damaligen Zeit eine der größten Schanden die für eine Frau. Warum man so denkt, weiß ich auch nicht, aber es war so. Und endlich, nachdem er 10 andere Kinder gezeugt hat, kriegt seine Traumfrau auch einen Sohn, den Josef. Na, dass er den verwöhnt hat, war doch klar, oder? War ganz klar. Aber merkt ihr etwas, was hier passiert ist? Er wurde gekränkt von seinem Schwiegervater Laban. Und er gibt die Kränkung weiter an seine Söhne, weil er den einen bevorzugt. Sollen Eltern ein Kind bevorzugen? Nee. Aber genau das hat er getan, weil er mit der eigenen Kränkung in seinem Leben nicht fertig geworden ist. Und jetzt kommt etwas, da sagst du ja, ich verstehe Gott nicht. Jetzt kriegt der Josef auch noch 2 Träume? Da sieht er so eine Gabe, kennen wir ja heute gar nicht mehr. Da kommt der Mähdrescher und macht die großen Rollen. Damals haben die das noch so schön zusammengebunden und aufgestellt. Und dann sieht er eine Gabe und dann sieht er 10 weitere. Und die verneigen sich vor der einen Gabe. Seine Gabe richtet sich auf, die anderen verneigen sich. Dann kommt der zweite drauf, dann sieht er Sonne, Mond, Sterne und die verneigen sich vor ihm. Wisst ihr, manchmal sagt Gott etwas in dein Leben und dann sind wir so blöd und erzählen es gleich jedem rum. Gott möchte mit dir seinen Weg gehen. Und der Josef hat gesagt, Papa mag mich, Gott mag mich, guck mal, ich bin der Größte. Erzählt's weiter. Und was ist passiert? Bei seinen Brüdern war alles andere als Enthusiasmus. Hm? Jetzt haben sie das, was an Kränkungen in ihrem Herzen war, weiter ausgelebt. Waren ja brave Söhne, sind für Papa raus aufs Feld, haben die Herden geweidet und Papa sagt, Mensch, die sind jetzt schon so lang weg, Josef, geh doch mal nach und schau, wie es denen geht. Und Josef geht und von Weitem sehen sie den schon, ach, da kommt der Träumer, haben sie gesagt. Und dann haben sie beschlossen, wollen wir ihn umbringen? Dann sehen wir ja mal, wie weit er mit seinen Träumen kommt, oder?
Und dann haben die 10, der Kleinste, sein kleiner Bruder, der ja auch von der Rahel war, der war zu Hause, dann haben die 10 beschlossen, ihn umzubringen. Sie haben beschlossen, ihm den Mantel wegzunehmen, das Liebeszeichen vom Papa, den Mantel zu zerreißen, im Blut von einem Tier zu trinken und am Papa sagen, guck mal, dein Lieblingssohn ist leider tot. Du weißt ja, wie diese Geschichte ausgeht. Aber ich entdecke Parallelen zu unserem Leben. Da legt Gott vielleicht auf das Leben eines anderen, der neben dir in der Gemeinde sitzt, der neben dir in der Familie ist, seine Gunst. Und du sagst, ich bin von Gott gar nicht beachtet, in die Ecke gestellt. Erste Lüge. Der Teufel kommt immer mit Lügen. Und wir fallen immer drauf rein. Hatten die anderen Brüder keine Gunst? Natürlich. Die waren in einer wohlhabenden, angesehenen Familie aufgewachsen. Die hatten alles, die hatten großes Erbe zu erwarten. Ja, hallo, ist das keine Gunst? Aber das ist der Teufel. Hast gesehen? Der hat so viel mehr als du. Das Zweite, sie haben ihn verraten. Da kommt der Träumer. Da soll er mal sehen, ob er, wenn er tot ist, auch noch über uns herrschen kann. Die Parallelen, die ich dazu sehe, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft, in unserem Christentum, wir fangen an, den anderen tot zu machen. Das geht sehr gut mit Reden.
Hast du schon gehört?
Ich bin in meinem Leben so viel verletzt worden. Und ich habe genau diese Falle reingetappt. Die, die mich verletzt haben, das waren die Letzten und ich hab's jedem erzählt. Schande. Und dann fängst du auch noch an und sagst, ach, wir machen uns nicht die Hände an dem Schmutzig. Den verkaufen wir. Haben wir noch was davon? Und so geht's politisch in unseren Kirchen hin und her. Verkaufen wir die Posten. Ja, der wird klein gemacht und ich bin plötzlich mit im Vorstand, oder. Ist dasselbe. Wir entdecken's überall, Andreas. Wir können hin und her gehen. Es ist ein uraltes Schema des Teufels. Und wir fallen drauf rein. Und jetzt schlüpf doch mal bitte mit mir in die Haut von dem Josef. Der dachte, Gottes Gunst ist auf ihn. Ich glaube, der hat noch nicht mal geahnt, wie böse seine Brüder sein können. Und dann sitzt er da unten in der Zisterne und plötzlich merkt dieser verwöhnte Bengel, was Angst ist. Und in dem Moment, wenn du dich in so einem Moment befindest, musst du für dich eine Entscheidung treffen. Ich vertraue auf Gott und übergebe ihm alles oder ich versuche selbst zu kämpfen.
Wenn er selbst gekämpft hätte, hätte er vielleicht seinen Brüdern versprochen, ich red mit Papa, dass auch ihr ausgestattet werdet mit einem tollen Mantel und bla bla bla. Er saß in seinem Loch, wahrscheinlich hat er geheult wie ein Schlosshund. Er hat gesagt, Gott, mach. Wenn du deinen Traum gegeben hast, dann hast du nicht gelogen. Wenn du gesagt hast, ich will, dann hast du nicht gelogen. Wenn Gott dir jemals zugesprochen hat, dass er dich segnen will, und ich bin sicher, jeder hat diesen Zuspruch Gottes in seinem Leben schon gehört, dann will er. Die Geschichte geht ja weiter. Was bedeutet es, ein Sklave zu sein? Der war von einer wohlhabenden, reichen Familie, konnte alles haben. Was hatte ein Sklave? Überhaupt keine Rechte mehr. Das einzige Recht, was er hatte, ist, ebenfalls eine Sklavin zur Frau zu nehmen. Mit zwei Sklaven. Auch nicht gerade toll, ne? Und dann wird er verkauft in das Haus von dem Potiphar und lebt ein, ich sag's jetzt mal mit unseren deutschen heutigen Worten, gottesfürchtiges Leben. 10 Jahre dient er sich durch Liebe und durch Gnade und alles hoch in diesem Haus. Das war immer noch ein junger Mann. Vielleicht hat er oft gedacht, wenn ich jetzt zu Hause wäre, wäre ich verheiratet, hätte Kinder. Papa würde mich verwöhnen, würde seine Enkel verwöhnen. Der hatte auch Gefühle, der hatte auch Bedürfnisse als Mann. Und dann kommt die Frau und sagt, na, wollen wir mal. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, oh, das ist jetzt meine Chance, da rauszukommen. Schauen wir mal, wenigstens kurzfristig mal ein bisschen besseres Leben zu haben. Und wieder hat der Josef alles Gott übergeben. Gesagt, wie könnte ich? Ich würde ja Gott betrügen. Nein gesagt und wird in Knast geworfen. Weißt du, wenn er Ägypter gewesen wäre, hätte er vielleicht erahnen können, dass er irgendwo eine Chance hat, da wieder rauszukommen. Aber als ausländischer Vergewaltiger, nee, das war vorausbestimmt, dass der da verschimmelt im Knast. Ich mach die lange Geschichte kurz, ihr kennt sie ja. Wisst ihr, was das Schönste an dieser Geschichte ist? Der Satz, wo Josef zu seinen Brüdern sagt, ihr habt's böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Du kannst es nicht abwägen, dass keiner es böse mit dir meint. Hat der Goethe schon gesagt. Kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Kennen wir spätestens seit der Maschendrahtzaungeschichte, die da in Thüringen war, ne? So. Das können wir nicht. Aber du kannst sagen, Gott, ich weiß, dass auch dann, wenn mir alles gegen den Strich geht, wenn mir jeder querkommt, und wenn ich jedem am liebsten eine links und rechts runter, weil sie alle so blöd sind zu mir, du deinen Weg mit mir gehst. Ich weiß nicht, warum Gott dir solche Leute in den Weg schickt. Ich hab's mittlerweile kapiert, warum er mir solche Leute in den Weg geschickt hat. Er hat mich gelehrt, dass ich nicht so auf mich stolz sein muss, sondern dass ich abhängiger sein darf von ihm. Dazu hat er 59 Jahre gebraucht. Und ob ich es jetzt schon kapiert habe, weiß ich es nicht. Aber ein bisschen habe ich es kapiert. Und ein bisschen, nein, mittlerweile viel bin ich Gott dankbar. Und jetzt kommt wieder die Agape ins Spiel. Jetzt kann ich die, die so böse mit mir waren, lieben. Auch wenn sie mir aus dem Weg gehen. Ich kann sagen, wow, du warst etwas, das Gott in mein Leben geschenkt hat, damit ich mich in seinen Charakter verändern. Du, der so böse mit mir gemeint hast, warst ein Werkzeug Gottes, weil Gott es gut mit mir meint. Und dann darf ich vergeben. Bei Josef hätte man sagen können, der wird ein Traum zum Albtraum, oder? Nein. Gott ist seinen Weg gegangen. Ich will euch noch mal den Vorhang ein bisschen aufreißen. Klar war es eine wohlhabende, reiche Familie, die da in Kanaan gelebt hat. Aber was hatte Gott vor mit Abraham, Isaak und Jakob? Was hat er dem Abraham versprochen? Will dich zu einem großen Volk machen. Ja, und dann hat er sie dank Josef nach Ägypten geführt, in das beste Land, das es dort gab. Gosen, wo alles im Überfluss war. Ein Land, wo sich dieses Volk entwickeln konnte. Ja, die Ägypter waren zwar die Herren, aber die Hebräer haben sich entwickelt 10-mal besser, weil die das bessere Land hatten. Und dann kommt wieder der Teufel. Das müssen wir unterbinden. Und dann kam ein Pharao, der hat sie versklavt. Jetzt könnte man wieder sagen, siehste. Nee, war alles richtig. Denn sonst hätten sie nach 400 Jahren, wo sie zum millionenschweren Volk rangereift sind, gar nicht den Wunsch gehabt, da müssen wir jetzt raus. Aber was war Gottes Plan? Es gibt ein noch besseres Land für euch. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Habe ich auch schon mal drüber gepredigt bei euch. Hast du gemerkt, ne? Siehst du, ja, dann muss ich raus. So, und dann wieder. Ja, die Sklaven und. Wie sind die rausmarschiert? Die Ägypter haben denen ihr Gold hinterhergeschmissen, damit sie endlich gehen, als stinkreiche Leute sind die aus Ägypten raus. Wisst ihr, und jetzt kommt der Hammer. Was hatte Gott weiter vor? Gott hat gesagt, aus dieser Linie kommt der Erretter der Welt. Hätte Josef versagt, wäre seine Familie in der Hungersnot umgekommen. Und die Linie, aus der Jesus kommt, wäre unterbrochen worden. Ich bin so froh, dass es auch heute noch Menschen gibt, die nicht versagen. Die sagen, Gott, ich danke dir für mein Elend und ich weiß, du wirst es gut machen. Halleluja! Der Elia, Baalspriester, 700 Baalspriester abgeschlachtet nach seinem Sieg da am Karmel. Dann kommt so eine kleine Königin und sagt, dich bringe ich um. Plötzlich hat er Schiss in die Büchse und lauft weg. Aber so schnell, du. Ja. Trotzdem nimmt Gott auch das, fragt ihn dann am Berg. Ja, wir müssen uns das mal überlegen. Gott schickt ihn selbst auf den Berg, und als er dort ankam, nach 40 Tagen laufen steht in der Bibel, nicht gehen, laufen. Nach 40 Tagen laufen kommt er da an, steht Gott schon da, so wie der Igel und der Hass steht Gott schon da und sagt, was willst du denn hier? Und Gott zeigt ihm, wer er wirklich ist. Und gleichzeitig gibt ihm Gott einen Auftrag. Wenn wir an den Punkt gekommen sind, ich habe auch über den Hiob bei euch gepredigt, wenn wir an den Punkt gekommen sind, dass wir ihn wirklich erkennen, wie er ist, wie unser Papa im Himmel wirklich ist, dann kommt er und dann beschenkt er uns und dann gibt er uns den Auftrag, den er für uns in unserem Leben vorbereitet hat. Vielleicht sagst du, ich sehe nichts davon. Weißt du, für manche Menschen hat Gott nur einen Auftrag, aber der ist unendlich wichtig. Für manche Menschen hat er einen Auftrag, der ist so groß, dass ihn nur dieser Mensch erfüllen kann. Ich weiß nicht, wer von uns sich zutrauen würde, wie ein Ponke ganz Afrika zu missionieren. Ja, da hat er den Richtigen gefunden, den konnte er den Auftrag geben. Aber ich kenne ihn persönlich sehr gut. Meine Frau hat sich bei ihm bekehrt. Ja, und er erzählt uns immer wieder, wie viel Not er hatte, bevor er groß geworden ist. Wie oft er aufgeben wollte und weglaufen wollte. Lass uns aufhören, den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Hey, meine Frau, mein Mann, meine Eltern, mein Pastor, hey, mein Chef. Lass mich einmal etwas klarstellen. Niemand, weder Mann noch Frau noch Kind, noch nicht mal der Satan persönlich, können dich aus dem Willen Gottes drängen. Das könntest nur du selbst. Und solange du verletzt bist, empfängst du zwar das Leben von Gott, aber hast Angst und bist nicht in der Lage, es weiterzugeben. Aber Jesus möchte dir heute, und damit schließe ich, zusprechen. Auch du bist jemand, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Lass uns aufhören zu klagen, zu kritisieren, zu jammern. Und lass uns mehr vertrauen. Und dann loslaufen. Amen.